Ich begrüße Sie zur März-Ausgabe der Talk Noir. Welche Rechte hat man, wenn man im Ausland eines Verbrechens bezichtigt wird? Weit weg vom eigenen Land, der Familie, verhört in einer Sprache, die man nicht spricht. In Marlin, Thunberg Schunkes Kriminalroman Ein höheres Ziel, gerät Amir Yasin in die Fänge der französischen Justiz. Nach einem Junggesellenabschied an der französischen Riviera gerät er in Juan Lapin in eine Schießerei und wird entführt. Ihm war, als sei seitdem eine Ewigkeit vergangen. An dem Abend, als die Schießerei stattgefunden hatte und er von schwarz gekleideten Männern mit einer Maske vor dem Gesicht abgeführt worden war, war er überzeugt gewesen, ermordet zu werden. Er hatte sich nur gefragt, warum sie ihn noch in einen Lieferwagen vor der Bar steckten, anstatt ihn auf der Stelle hinzurichten. Als er in den Laderaum des Wagens gestoßen wurde und drei Männer ihm Hand- und Fußschellen anlegten, war er noch immer sicher gewesen, sich in der Gewalt der Mörder zu befinden. Die Männer waren aggressiv. Einer von ihnen brüllte ihn an und trat ihm mit seinen schweren Stiefeln absichtlich auf die Finger. Halb sitzend, halb auf der Seite liegend, kämpfte er mit der Übelkeit. Ein Mann saß auf einer schmalen Bank neben ihm und hatte sein Automatikgewehr auf Amirs Brust gerichtet. Als Amirs Körper von Brechkämpfen geschüttelt wurde, zeigte der Schwarzgekleidete keinerlei Reaktion, sondern ließ Amir in seinem Erbrochenen liegen, das ihm Mund und Nase verklebte. Die Höllenfahrt nahm kein Ende. Vermutlich war Amir einige Zeit ohnmächtig, denn er wachte ruckartig auf, als der Wagen stoppte. Als die Tür auch von Männern in Schwarz aufgerissen wurde, las er zum ersten Mal das Wort »Police« auf den Anzügen der Männer. Und da konnte er die Tränen nicht mehr unterdrücken. Er verspürte solch eine Erleichterung und Freude, dass seine Beine nachgaben. Er glaubte, gerettet zu sein, bis er ihre Gesichter zu sehen bekam, wie sie ihn alle anstarrten, kalt und abweisend. »Hier stimmt was nicht«, dachte er noch. Dann wurde er zu einem Hubschrauber geschleift, der schon bereit stand. Wie in einem Albtraum saß er eingezwängt zwischen zwei Polizisten mit versteinerten Mienen. Er stand unter Schock, fragte unablässig, was sie mit ihm vorhätten. Er hielt keine Antwort und konnte nur mit Mühe und Not verhindern, sich wieder zu übergeben. Nach der Landung wurde er unverzüglich zu einem Wagen gebracht. An die Fahrt hatte er keine Erinnerung mehr, nur an die Ankunft. Ein unterirdischer Parkplatz, endlose, schmutzige, weiße Gänge und drohende Blicke. Die energischen Schritte der verstellten Schuhsohlen, die von den Wänden hallten. Der bestialische Gestank seines Erbrochenen. Da kam er erst zur Besinnung, als er mit gefesselten Händen und Füßen auf einem Stuhl in einem Raum ohne Vorhänge saß. Nur ein Schreibtisch und ein paar Stühle unter kaltem Licht. Er begriff, dass er sich auf einer Polizeistation befand. Der Grund dafür war ihm jedoch völlig unklar. Im Nachhinein hatte er sich natürlich gefragt, wie er eigentlich so blöd sein konnte. Die uniformierten Polizisten, die nach langer Zeit endlich den Raum betraten, waren höflich und ruhig. Sie schrien nicht, versetzten ihm auch keine Fußtritte, aber begannen nach und nach verärgert zu reagieren, weil er nichts begriff. Und er verstand tatsächlich kein einziges Wort. Amirs Französischkenntnisse beschränkten sich darauf, mir schlecht als recht, Essensbestellungen aufzugeben oder ein Bier in einer Kneipe zu ordern. Dieses Vokabular war hier wenig hilfreich. Übersetzt von Stephanie Werner stellt Yasin schon bald fest, dass ihn nicht die Mörder entführt haben, vielmehr, wo er unter dem Verdacht des Terrorismus festgenommen worden ist. Verzweifelt versucht er, die Ermittler davon zu überzeugen, dass er mit der Schießerei nichts zu tun hatte. Er unschuldig ist. Doch niemand glaubt ihm. Und er ist von seiner Familie und seiner Heimat isoliert. Als die Mitteilung kam, dass Amir in Untersuchungshaft genommen und in das Gefängnis Fleury-Mérogis gebracht worden sei, brach für sie zum zweiten Mal die Welt zusammen. Diesmal ließ sich Hannah von niemandem abhalten und flog nach Paris, um darauf zu bestehen, ihn zu sehen. Sie hatte geglaubt, dass das möglich sei. Sie dachte an die unzähligen Filme mit Gefängnisszenen, wo weinende Paare aufeinander trafen, mit oder ohne Glasscheibe zwischen sich. In Wirklichkeit war es nicht erlaubt. Zumindest ihr nicht. Die französischen Beamten, die für ihr sogenanntes Anliegen zuständig waren, teilten ihr nur höflich, aber förmlich mit, dass Amir unter dem Verdacht, an einem Terrorakt mitgewirkt zu haben, in Haft saß. Als hätte sie das nicht kapiert. Jede ihrer Forderungen wurde von dem französischen Untersuchungsrichter abgewiesen. Amir durfte keine Kontakte haben, die die Ermittlungen erschweren könnten. Diese Erklärung verstand sie nicht, auch nicht, warum man ihr noch nicht einmal erlaubte, mit ihm zu telefonieren. Sie hatte sich allerdings auch völlig unmöglich benommen, hatte geheult und getobt, sich wie eine trotzige Dreijährige auf den Boden geschmissen. »Nur ein paar Minuten. Ich will ihm nur sagen, dass wir ihn lieben. Ich will wissen, wie es ihm geht. Ich will ihn nur sehen. Es reicht, wenn ich ihn durch eine Glasscheibe sehen kann. Bitte, ich will sehen, dass er lebt.« Sie konnte nicht aufhören, sie anzuflehen, auch als sie schon begriffen hatte, dass es sinnlos war. »Mein Gott, er ist allein. Vielleicht denkt er, wir haben ihn abgeschrieben.« Der französische Polizeibeamte, der dazugeholt worden war, um auf Englisch zu dolmetschen, war nett und ruhig. Dennoch waren seine Worte, die er ihr direkt ins Gesicht sagte, demütigend. »Madame, mit Verlaub, unsere Ermittlungen betreffen ein Blutbad. Zwei Menschen sind tot. Eins der Opfer hatte Kinder. Viele andere sind verletzt worden. Manche von ihnen schwer. Ein 25-jähriger Mann sitzt im Rollstuhl, seit ihn die Kugel des Maschinengewehrs in den Rücken getroffen hat.« Er streckte seine feuchte Hand aus und zog sie hoch. Dann sah er sie mitfühlend, aber eindringlich an. Manchmal kennt man den Menschen, mit dem man zusammenlebt, nicht. Radikalisierung kann auch ganz im Verborgenen geschehen, ohne dass die engsten Angehörigen etwas bemerken. Marlin Thunberg-Schunke ist Privatdozentin für Strafrecht und hat als Staatsanwältin gearbeitet. Nachdem sie mehrere juristische Sachbücher geschrieben hat, ist ein höheres Ziel ihr erster Kriminalroman, der mit dem Debütpreis der schwedischen Krimi-Akademie ausgezeichnet wurde.